Liebe Schwestern und Brüder, Bruder Rainer Wirz hat uns heute Mittag hingeführt wieder zum eigentlichen Gesamtthema, das über unseren Tagen steht. Er, unser Gott, hat dein Wandern durch diese große Wüste zu Herzen genommen. Das hat mit den Stammvätern schon begonnen und wir merken etwas dran, wie Gott mit seinem Herzen beteiligt ist. Nicht, ob sein Plan zum Ziel kommt. Gott kommt mit seinem Plan zum Ziel, sondern ob sich die Menschen, um die er sich müht, gebrauchen lassen. Ob die überhaupt merken, ich will durch dich wirken, ich gebe dir das Vorrecht, den Adel, dass du in der Segenskette, die ich mit Abraham begonnen habe, ein Glied sein darfst. Oder ob dir das gleichgültig ist. Das mit dem Herzen Gottes ist nicht bloß ein Bild, sondern beim Propheten Jeremia in dem Kapitel, wo vom neuen Bund die Rede ist. Wo ist das? Sie sind doch alles Schriftgelehrte, hoffentlich keine Pharisäer, aber Schriftgelehrte. Jeremia 31, da heißt von Gott, so oft ich deiner gedenke, stürmt mein Herz dir entgegen, ich muss mich deiner erbarmen. Obwohl viele Fehler da sind, obwohl Gott genau sieht, auch bei der Sarah, auch beim Abraham, Zweifel, Widerstreben. So oft Gott seiner Leute, in deren Leben er eingebrochen ist, so oft er das gedenkt, stürmt sein ganzes Herz, sein ganzes Wesen ihnen entgegen. Mein Lehrer Helmut Thielicke, bei dem ich sehr viel im Studium mitbekommen habe, hat einmal in einer Predigt gesagt, wenn man ganz aufgeregt ist vor einem schwierigen Telefongespräch oder wenn alles zusammen an der Glastür läutet und Gäste sind da und man weiß nicht mehr, wo der Kopf steht, dann soll man sich für einen Augenblick zurückziehen und langsam einfach sprechen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir gehören dem Gott, der durch die Ewigkeiten hindurch dasselbe bleibt. Ich bin der Gott und wandle mich nicht. Und deshalb reden wir jetzt nicht bloß einfach über die Stammväter und Stammmütter, sondern erkennen etwas von dem Gott, dessen Herz seinen Leuten entgegenstürmt, wie er um sie wirbt, wie er versucht, sie einzugliedern. Merkt doch, ich will euch als Glied in dieser Segenskette benutzen. Bibelkonferenz für Senioren. Die Hälfte von ihnen sind ja jugendliche Leute. Lob Gott den Herrn, ihr jugendlichen Chöre. Und dann hat den Begriff Senioren erfunden für Leute, die nichts mehr zu sagen haben. Okay. Denen immer wieder bescheinigt wird, ja, ihr habt das früher so gemacht, aber wir machen es heute ganz anders. Und da ist ja auch keinen Schmerz im Leben sein. Vor 14 Tagen hatten wir die Klassenzusammenkunft derer, die 1950 in Stuttgart Abitur gemacht haben. 1,46 mutige junge Leute. Heute leben noch 18 und 12 waren bei der Klassenzusammenkunft. Und 6 von denen haben gesagt, ich fahre schon lange nicht mehr Auto, ich habe meinen Führerschein schon lang abgegeben. Das sind Senioren. Sonst haben wir immer einen Termin ausgemacht, wann wir uns das nächste Mal treffen. Diesmal haben wir gar keinen Termin mehr ausgemacht, weil wir nicht mehr gewagt haben, wer wird denn nächstes Jahr da sein. So sind Senioren. Und wir leben in einer Welt, denen man Senioren sagt, naja, also, man kann Angst vor dem Sterben haben, aber dann ist es vorbei. Schon zur Zeit Jesu gab es so Leute, wir wissen die Geschichte, dass die Sadduzäer gesagt haben, nach dem Tod geht es nicht weiter, da ist einfach aus. Und sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, gib doch zu, also, du kennst dich ein bisschen besser aus, aber nach dem Sterben ist vorbei. Sonst gäbe es doch ein großes Durcheinander. Und dann haben sie die Geschichte erzählt von einer Frau, die 7-mal verheiratet war. Manche Theologen sagen, sie haben eine Geschichte aus dem hohlen Bauch erfunden. Nein, ist die Geschichte des Tobias, die steht im Buch Tobias, die ist die Frau des Tobias 7 Männer gehabt hat. Und da haben die Sadduzäer gesagt, also wenn es eine Auferstehung der Toten gibt, das gibt ja riesen Durcheinander. Da sagt der erste Mann, schön, dass ich dich wieder sehe. Da sagt der zweite, Moment mal, das ist meine Frau. Dann kommt der dritte und sagt, ich war frei. Es gibt einen großen Streit und Durcheinander im Himmel, technisch unvorstellbar. Und wissen Sie, was Jesus darauf geantwortet hat? Ihr irret. Ihr wisst weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Die Schrift, dass Gott beim Dornbusch dem Mose gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht ich war, sondern ihm leben sie alle. Der Gott, der gleich bleibt, von dem wir jetzt in diesen Tagen, wenn wir den Stammvätern nachgehen, viel hören, der ist auch für uns so da. Der will, dass wir bis in Ewigkeit ihm gehören. Das ist jetzt eine lange Einleitung, bis wir endlich zu Rebekka und ihren Kamelen kommen. Aber je älter ich werde, erschrecke ich bloß drüber, wie ich schuldig geworden bin an ganzen Konfirmandenjahrgängen, an ganzen großen Jugendkreisgruppen, mit denen man auf dem Lager war. Wo sind die heute? Wo sind die, die einst im Jugendchor am Ulmer Münster mitgesungen haben, die ich mitbetreut habe? Sie ist der Seelsorger am Jugendchor. Was ist daraus geworden? Aus dem Manfred und dem Willi, wo sind die? Die Gemeinde Jesu ist umgeben von Leuten, die mal mitgemacht haben, aber abgeblättert sind, weg. Erschreckend. Wir sollten nicht immer bloß von Außenstehenden reden, sondern wir sollten uns um die bemühen, die mal dabei waren, ob wir die nicht nochmal anknüpfen können. Oder haben wir sie abgeschrieben? In unserer Gemeinde ist eine Familie zur biblischen Glaubensgemeinde gegangen. Da kann man sich bloß freuen, dass sie in einer Gemeinde sind. Aber sie haben gesagt, in Korntal hat uns überhaupt nie an niemand angesprochen, warum wir nicht mehr in Gottesdienst kommen. Es tat ihnen weh, fehlen wir euch nicht. Verstehen Sie, vielleicht sollten wir die ehemals dabei waren, im Jugendkreis, im Posaunenchor, die Jugend mitgesungen haben, wo bist du? Möchtest du nicht wieder anfangen? Komm doch. Nicht laufen lassen. Und Hauptsache ist die Frage, bin ich auch so einer, der stagniert oder gar Rückschritte macht oder wenn es hart auf hart kommt, mit der Krankheit, mit dem Sterben, abblättert, wegkommt vom Glauben. Ich möchte doch dranbleiben. Gott kommt zu seinem Ziel. Ich bin Gott und wandle mich nicht. Aber dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland. Wenn wir morgen von der Rahel hören, an der Gott viel getan hat, aber am Ende heißt es, als sie den Benjamin geboren hat, Ben-Oni, Sohn meines Unglücks, schluckt und so stirbt sie. Sie hieß nicht, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und all unsere Konferenzen haben den Sinn, dass wir es neu uns von unserem Herrn sagen lassen. Er wirbt um mich, er möchte mich dabei haben. Näher mein Gott zu dir, näher mein Gott zu dir. Aber jetzt zu Rebekka. Wir haben ja gehört, dass Gott dem Abraham ganz klar gesagt hat, 1. Mose 12, durch deine Nachkommen, zu einer Zeit, als er noch keinen Sohn hat, durch deine Nachkommen will ich segnen alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 22 wird es noch einmal durch einen Schwur bestätigt. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dass ich durch deine Nachkommen die Geschlechter auf Erden segnen will. Da mal auf, alles, was wir von der Mission hören, ist er eigentlich durchpulst von dem, jetzt ist unser Herr dabei, bis an die fernsten Enden der Erde zu segnen durch Jesus. Klammer zu. Abraham hat den Sohn bekommen auf wunderbare Weise. Wir haben einiges davon gehört. Und wir wissen, dass Gott noch einmal ganz neu dem Abraham und der Sarah den Sohn zurückgegeben hat. Als Gott den Abraham geprüft hat, ist dir mein Verhältnis zu dir wichtiger vielleicht noch als dein Sohn? Oder hast du deinen Sohn zu einem Götzen gemacht? Man kann ja Kinder zum Götzen machen. Und Abraham war bereit, seinen Sohn hinzugeben, und Gott sagt, dann kriegst du ihn jetzt noch mal neu zurück. Aber die Verheißung Gottes, die Welt zu segnen durch die Nachkommen, stand auf zwei Augen. Der Isaak war der einzige Segensträger. Er hat keine Brüder gehabt. Es gab keinen Ersatzmann für alle Fälle. Und war 40 Jahre alt und hat noch keine Frau. Wer unter uns sich um seine Patenkinder, um eigene Kinder, um Enkel sorgt, die nicht zum Heiraten kommen, will die niemand oder wollen die nicht heiraten? Was ist denn los? Kommen die nicht unter die Haube? Die wissen, was das für eine Sorge sein kann. Nicht, weil die Ehe ideal ist, aber weil wir es eigentlich ihnen gönnen würden, so wie Gott es bestimmt hat, dass man miteinander durchs Leben geht, miteinander die Sorgen teilt. Beim Abraham ging es nochmal um einen Spezialfall. Jetzt hat Gott angefangen mit der Segenskette, hat mir auf wunderbare Weise, doppelte Weise, den Isaak gegeben. Jetzt kommt er nicht zum Heiraten. Natürlich gab es noch da im Hain Mamre genug glutäugige Hethiterinnen, Kananäerinnen. Und wenn die abends am Brunnen gesungen haben, dann sind die Lieder heraufgeklungen, auch zu den Zelten von Isaak und von Abraham. Und der Isaak war ja schließlich nicht aus Stein. Aber es war klar, Abraham gesagt, nie eine von den Hethiterinnen. Es muss eine sein, die in die Segenskette hineinpasst. Das ist ja ein Problem auch bei den Leuten aus unseren Jugendkreisen, aus der jungen Gemeinde. Finden Sie den Lebensgefährten, der Ihnen kein Hindernis im Glauben ist, sondern eine Förderung. Die Dora Rappert pflegte ihren Krishona-Zöglingen, wenn sie sich verlobt haben, zu schreiben, ich bitte den Herrn, dass sie zusammen mit ihrer lieben Braut dem Herrn 200%ig und nicht bloß 50%ig dienen können. Nicht, dass die Glaubenskraft sich halbiert, sondern verstärkt. Und deshalb hat der Abraham gesagt, nur keine von den Kananäerinnen, du musst eine Frau haben, mit der du im Glauben wirken kannst. Nochmal Klammer auf, als alter Seelsorger darf ich sagen, es gibt so viel vermeintliche Hoffnungen. Ich krieg mal meine Frau, und noch mehr bei jungen Damen, ich krieg meinen Mann schon dazu, dass er auch wieder in die Kirche geht und dass er Bibel liest. In der Ehe kann man niemand bekehren. Da ist man so nah beieinander und sieht die Eigenheiten und Fehler, dass man eher einander im Glauben abbringen kann. Und deshalb ist wichtig, dass wir auch unseren jungen Leuten sagen, so wie der Abraham, such jemand, der dich im Glauben weiterbringt. Nicht einfach bloß das Heiraten. Es gibt so viele Illusionen, liebevolle Illusionen, wie viele Paare durfte ich trauen, Das Ulmer Münster, in dem ich Pfarrer war, ist eine richtige Hochzeitskirche. Wir hatten mal einen Samstag mit 16 Trauungen im Ulmer Münster, die ich nicht alle gehalten habe, aber unser Mesner hat dafür gesorgt, dass spätestens nach 25 Minuten Ende ist. Und was für die einen Vorspiel war, war für die anderen Nachspiel. Und da gab es für die Brautgespräche. Und da hieß es, ja, welchen Trautext wollen Sie? Ah, Herr Pfarrer, das suchen Sie raus. Und er sagt, nein, das suchen wir miteinander raus. Es gibt so ein schönes Buch mit einer Sammlung, mit allen schönen Worten. Gott schuf den Menschen eben zum Bilde Gottes schuf ihn als Mann und Frau. Ruth, wo du hingehst, will ich auch hingehen, befiehl dem Herrn deine Wege. Ihr habt gesagt, jetzt lese ich es Ihnen einfach langsam vor und Sie schauen sich ins treue Auge und wenn es irgendwo klack macht, sagen Sie, Mama, nicht? Und ich habe alle herrlichen Worte gelesen, Psalmen, nichts hat Klick gemacht. Dann wusste ich, wenn ich jetzt lese aus dem Epheserbrief, seid miteinander freundlich, herzlich und vergebet einander, so wie Christus euch vergeben hat. Das, genau das ist es. Es ist tiefbewegend, dass alle, auch Fernstehende, so die Ehe führen wollen. Seid miteinander herzlich, freundlich, vergebt einander, wenn jemand Klage hat. So wie Christus euch vergeben hat, auch ihr. So wär's. Und nach einem halben Jahr waren sie wieder geschieden oder nach 3 Jahren. Weil das Ideal ist. So wollte ich es eigentlich. Liebe ist freundlich. Bis der Paulus 1. Korinther 13 aufzählt. Die Liebe ist freundlich, herzlich, erbarmt, sieht, was der andere braucht. So stellt sich es jeder vor. Aber der Vater Abraham gesagt, also nicht jemand von den Hethiterinnen, aber dann müssen wir was unternehmen. Ich schicke meinen Großknecht los mit einer Karawane, dass er dir eine Frau sucht. In meiner ehemaligen Heimat, dort, wo der Nahor, mein Bruder, zurückgeblieben ist, vielleicht ist bei denen noch ein bisschen Gottesfurcht im Zweistromland, Mesopotamien. Jetzt geh dorthin und such meinem Sohn von denen eine Frau. Das ist die einzige Möglichkeit. Du hast ein Auge, es muss dort schon eine schöne Frau sein. Das war im Abraham, ja, seine Sarah war noch im Alter. Eine prächtige Frau, ein bisschen Schönheit soll schon sein. Im Schwäbischen gibt es Wort, aber das dürfen Sie jetzt nicht behalten, das ist kein Bibelwort. Eine Schöne frisst auch nicht mehr als eine Wüste, gell? Also, schön sollte sie sein, aber vor allem eine liebevolle Frau und sollte im Glauben helfen. Der Großknecht, wahrscheinlich war es der Eliezer von dem 1. Mose 15, der Eliezer von Damaskus, Vertrauensperson, der im Fall eines Falles das ganze Besitz vom Abraham geerbt hätte. Dem hat der Abraham das Vertrauen geschenkt, geht dort nach Mesopotamien, nach Haran und sucht meinem Sohn eine Frau. Der Großknecht hatte 2 große, schwerwiegende Bedenken. Nicht wie finde ich eine schöne, da habe ich mein Auge schon geeicht dafür, aber was ist, wenn die nicht hierher kommen will, in das unsichere Gebiet Hain Mamrin, kennt das gar nicht, 600 Kilometer südlich, wenn sie sagt, ich wäre zum Heiraten bereit, aber der Isaac soll hierher kommen, ich möchte nicht von meiner Familie weg. Dann hat der Abraham gesagt, dann bist du des Eides, den ich auf dich lege und den du mir schwörst, quitt. Da ist los. Wenn sie nicht, nur nicht eine Hethiterin bringen und ja nicht meinen Sohn dorthin bringen ins feindliche, gottlose Land. Das nicht. Zweite Frage. Die je näher dieser Eliezer dem Haran gekommen ist, die ihn umgetrieben hat. Wie erkenne ich denn die Frau? Der Abraham hat gesagt, der Engel des Herrn wird dich hinführen und dir die Frau zeigen. Das traue ich Gott zu und seinem Engel, aber woran soll ich es erkennen? Es wird oft gesagt, er hat um ein Zeichen gebeten. Da müssen wir aufpassen. Die Bibel ist an manchen Stellen, es gibt, der Gideon hat ein Zeichen von Gott erbeten mit seinem Fell, aber dahinter heißt nicht, geh hin und tue desgleichen. Viele Menschen wollen ein Zeichen von Gott erbitten. Und Jesus hat gesagt, Moment, selbst seine Zeitgenossen, die gesagt haben, wir wollen endgültig ein Zeichen, hat er gesagt, Moment, nein, höchstens das Zeichen des Jona, wie der 3 Tage in des Fisches Bauch war, aber sonst gibt es kein Zeichen. Es gibt oft so merkwürdige Zeichen. Wenn der Knecht Abrahams um ein Zeichen gebeten hätte, dann hätte er sagen müssen, lieber Gott, lass mich den Fuß verstauchen, übertreten, wenn ich an der Frau vorbeikomme, die du bestimmt hast. Oder lass aus heiterem Himmel donnern. Gell? An irgend so komische Zeichen denken wir. Ein Freund von mir, der endlos lang eine Frau gesucht hat, hat aus dem evangelischen Gemeindeblatt alle Heiratsannosen von Damen herausgeschnitten und sie dann auf dem Tisch ausgebreitet, die Augen zugemacht, hat vorher gut sortiert und hat gesagt, lieber Gott, jetzt die. Da war es eine verwitwete Bäuerin, 64 Jahre alt, die bereits gesucht hat, einen, der in Landwirtschaft mithilft. Also, man kann mit den Zeichen hereinfallen, gell? Aber das, was der Eliezer mit Gott abgemacht hat, war eigentlich kein Zeichen, sondern was sehr Vernünftiges. Wenn ich also jetzt dorthin komme und die Mädchen abends mit ihren Tonkrügen zur Quelle kommen, um Wasser zu schöpfen, und ich einer von denen sage, lass mich trinken, und sie sagt, ja, gut, hier, gib mir den Krug, lässt mich trinken, und dann sagt, ich will deine Kamele auch tränken, das soll mir ein Zeichen sein, dass der Engel mich zu der geleitet hat. Und Sie kennen die Geschichte. Die ist uns oft erzählt worden, im Kindergottesdienst, in der Jungschar, diese eindrückliche Geschichte. Da kommt Rebekka, schön. Sie wusste nichts von einem Mann, noch Jungfrau. Und er sagt, gib mir zu trinken. Und sie lässt den Krug von der Schulter gleiten, wie die Bibel so schön beschrieben, kein Wort zu viel, neigt den Krug, dass er trinken kann, vorsichtig. Der ausgedörrte Mann. Und dann sagt sie, aber da sind die 10 Kamele, steht extra in der Bibel, 10 Kamele, die will ich auch tränken. Ich habe im Internet nachgeschaut, wie viel in einen Kamelmagen hineingeht. Das Kamel ist extra so konstruiert, dass es Unmengen von Wasser aufnehmen kann. Im Normalfall 200 Liter. Da muss man das Kübele oft füllen. Und da ging offenbar Treppe hinunter. Sie ging zur Quelle hinunter die Stufen und hat ihren Krug gefüllt und die Tränkrinnen gefüllt hat, bis die Kamele alle getränkt waren. Und jetzt sollte man erwarten, dass der Eliezer gesagt hat, lieber Gott, hurra und liebes Mädchen, Gott hat ein Zeichen gegeben, du wirst die Frau meines Herrn Isaak. In der Bibel heißt, er schwieg still, bis er sah, ob Gott Gnade zur Reise gegeben hat. Die Geschichte war nicht ausgestanden. Will die mir auch wirklich folgen? Bin ich an die richtige Adresse gekommen? Ist die auch gottesfürchtig? Er schwieg still. Vielleicht rufen wir immer zu schnell, hurra, jetzt habe ich die richtige. Abwarten. Der Eliezer hat nicht viel Zeit gehabt, wirklich zu prüfen, prüfe, wer sich ewig bindet, ob sie die Liebe hat, ob sie gottesfürchtig ist. Deshalb hat er dieses Probe gemacht. Und dann erfährt er, dass er ins Haus der Verwandten gekommen ist, dass der Engel des Herrn ihn dort geführt hat. Und die sagen, jetzt komm herein, es gibt auch Stroh und Unterkunft für deine Kamele und komm herein und iss, du Gesegneter des Herrn. Der sagt, Moment mal, ich muss zuerst meine Geschichte loswerden. Erzähl die ganze Geschichte und dann wird das Mädchen gefragt, bist du bereit mitzugehen? Der Bruder Laban sagt, das kommt vom Herrn, das ist, können wir nichts dagegen machen. Das Mädchen sagt, ich bin bereit mitzugehen. Am nächsten Morgen sagt der Eliezer, dann brechen wir auf. Moment, jetzt warten wir. Nein, das Mädchen sagt, ich bin bereit mitzugehen. Wie dieser Isaak, der lange gesucht hat, die Gefährtin zu finden, die Gott ihm zugedacht hat, beschenkt wurde mit einer tugendsamen, patenten, liebevollen, hilfsbereiten Frau. Also wie wenn alle Füllhörner der Güte Gottes aufgetan worden wären. Und als schließlich dann nach der langen Rückreise die Rebekka ihr Angesicht verhüllt, als sie von Ferne sieht, da ist der Isaak eine zuchtvolle Frau gewesen, nicht mit gierigen Augen. Und es heißt, und Isaak gewann sie lieb. Liebe ist ein Prozess. Viele unserer jungen Leute werfen zu schnell den Löffel weg, wenn die erste Krise kommt. Meine Mutter hat ihren 5 Söhnen mitgegeben, jede richtige Ehe ist eine Mésalliance, dass man eigentlich gar nicht zusammenpasst, wo sehr viel ist, was man nicht gewohnt ist, wo man sich einander ärgern kann und dass das ein Prozess ist, den Gott schenken kann. Er gewann sie lieb. Prozess. All das hat die Rebekka erfahren und der Isaak. Aber es kommt das Eigentliche. Auch die Erwählten Gottes müssen normalerweise schwere Belastungen ertragen. Normalerweise. Nicht immer. Durfte mal die goldene Hochzeit von unserem langjährigen Landesposaunenwart Hermann Mühleisen halten. Und beim Vorgespräch habe ich gesagt, Frau Mühleisen, Ihr Mann ist ja das ganze Land zwischen Ravensburg und Crailsheim und zwischen Freudenstadt und dem Osten des Landes immer auf Achse gewesen. Der war immer fort. Wie haben Sie das als Ehefrau ertragen? Da hat sie gesagt, oh, das hat unsere Ehe bräutlich erhalten, in bräutlicher Liebe. Also es ist nicht immer bloß eine Belastung. Aber es gibt auch Belastungen. Wenn ich in schwierigen Seelsorgefällen bin, in schwierigen Beratungen, auch in meinen Ämtern, dann habe ich es daran gemerkt, dass meine Kinder mir aus dem Weg gegangen sind. Und meine Frau auch. Wenn die sich in aller Stille in ihre Zimmer zurückgezogen haben, habe ich gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Es können die Lasten, die einem im Reich Gottes auferlegt werden, so belasten, dass in der ganzen Familie kriselt. Meine Frau sagt immer, ich soll nicht so viel von ihr erzählen, das will ich auch nicht, aber sie hat eine besondere Gabe für schwierige Leute. Die hat ganz merkwürdige, komische Leute, die es ja in unserer Welt gibt, wo ein paar Schrauben locker sind oder schwere Belastungen. Meine Frau, die zieht die wie ein Magnet an. Und die sind ganz glücklich, wenn meine Frau sie bewirtet und zuhört. Und ich denke, jetzt hockt schon wieder jemand da. Ich wollte doch mit meiner Frau jetzt gerade was besprechen. Die gehen um 10 Uhr abends, was gleich losgehen, die nicht mehr heim. Es kann auch, ich verstehe, warum der Apostel Paulus geschrieben hat, seid gastfrei ohne Murmeln, gell? Muss das sein. Also, es gibt auch in Ehen, die unseren Gott und seine Wege ernst nehmen wollen, Belastungen. Ich bin so froh, dass Frau Braungart unter uns ist. Wenn überhaupt aus uns 5 Chefbuchsbuben etwas geworden ist, dann verdanken wir es der Frau Braungart, die uns eine Hilfe war in Stuttgart, unserer Familie. Und Sie können vielleicht am ehesten verstehen, warum unsere Mutter, die etwas aus uns machen wollte, auch Finger drauf getan, dass wir der Schule was schaffen und nicht Zeit vertändeln, oft bis zur Schwermut geplagt war. Ich habe alles bei meinen Söhnen falsch gemacht. Und letzte Zettel, den sie vor dem Sterben geschrieben hat, mit letzter Kraft beim 3. Herzinfarkt, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Man kann auch im Reich Gottes, wenn man alles richtig machen will, plötzlich den Eindruck haben, ich habe alles falsch gemacht. Ich wollte was durchtrotzen, wird bei uns in Württemberg von der Beate Paulus erzählt, der großen Beterin. Und sagen, warum hat die das immer durchgetrotzt mit ihren Kindern, dass aus denen was wird? Warum hat sie das so durch? Man kann alles falsch machen aus Liebe. Und besonders im Geistlichen gibt es Belastungen. Ich verstehe, warum Dietrich Bonhoeffer lange nicht heiraten wollte, als er sich hinein in den Dienst des Herrn begeben hat. Ich verstehe, warum die ersten Missionare eigentlich das Gebot hatten, dass sie unverheiratet hinausgehen. Bei den Belastungen, die ihr tragen müsst, das könnt ihr nicht auch noch einer Frau zumuten. Im Reich Gottes gibt es besondere Lasten zu tragen. Psalm 73. Ich mich entrüste, dass es den Gottlosen so wohl geht. Und meine Plage ist jeden Morgen da. Jochen Klepper hat einmal geschrieben, Könige müssen mehr Lasten tragen als normale Menschen. Das gilt auch im Reich Gottes. So war es bei der Rebekka. Da war zuerst die Liebe, die Dankbarkeit, dass ich so eine Frau von Gott geschenkt bekommen habe. Und plötzlich kriegt die auch keine Kinder. Das wieder ist wie bei der Sarah. Sie war unfruchtbar. Aber Gott ließ sich erbitten, und dann wird es eine ganz schwere Schwangerschaft. Und als schließlich die Geburt ist, gab es Zwillinge, zuerst den rötlichen Esau und dann den schon bei der Geburt agilen, cleveren Jakob, der die Verse seines Bruders gehalten hat. Hallo, ich möchte auch mit, ich hänge mich bei dir an. Schon in der Geburt, clever. Und dann kommt die Erziehung, dass die Liebe des Vaters dem Esau gilt, der ein Jäger war, der ausging ins feindliche Leben. Und der Jakob, das Muttersöhnchen, er war heimisch und liebte, zu Hause zu sein, hat gern geköchelt. Und die ganze Liebe der Mutter galt dem Muttersöhnchen. Man hat oft gesagt, das war pädagogisch unklug, wie dumm war die Rebekka. Und über diese Geschichte, wir wissen es, kam so weit, dass als der alte Vater Isaac sich auf Sterben bereitete, jetzt sollten wir erwarten, dass in der Bibel heißt, er faltete seine Hände und hat gesagt, lest mir noch ein Kapitel aus der Bibel. Aber er hat gesagt, jetzt hätte ich gerne noch was Gutes gegessen. Und hat zum Esau gesagt, hol mir ein Wildbrett, ich will noch einen guten Braten haben. Und da sagt die Rebekka, die Mutter, auf, schlachten Schaf und nehmt die Haut. Betrüge den Vater und geb dich als Esau an, aus. Was für ein Zoff, was für eine Missachtung, wenn wir menschlich diese Geschichte angehen. Aber in der Bibel steht glücklicherweise, während der Schwangerschaft, als die Rebekka noch auf die Zwillinge gewartet hat, dieser schwierigen Schwangerschaft, hat sie den Herrn befragt. Und ihr hat Gott gesagt, er hat ihr ein Wort zugemutet. Der Jüngere wird dem Älteren dienen. Das war das Geheimnis, das sie als Mutter wusste. Und wahrscheinlich hat er Isaak etwas von diesem Geheimnis geahnt. Sonst hätte er sich doch beschwert. Wie gehst du mit mir um? Sonst hätte er sich bei Gott beschwert. Ich habe doch um diese Frau gebeten. Du hast mir sie geschenkt. Und jetzt ist plötzlich so ein Desaster. Nein, nichts davon. Ein ganz schweres Geheimnis, das Gott schon bestimmt hatte. Göttliche Weise. Der Jüngere wird gesegnet sein. Der Weg dieser Segenskette geht nicht über Esau, sondern über Jakob. Das war der Grund dafür, warum die Rebekka so mit besonderen Augen den Weg ihres Jüngeren verfolgt hat und dann auch dafür gesorgt hat, dass er dem Hass seines Bruders entkommen ist und geflohen ist zu ihren Verwandten nach Haran, Mesopotamien. Wir wissen sonst nicht mehr viel von der Rebekka. Wir hätten gerne eine Nachricht, sie starb im Herrn geborgen. Das steht nicht in der Bibel. Umso mehr ist mir es wichtig geworden bei der Vorbereitung, möchte es einfach weitergeben. Der Rebekka ist so viel von Gott geschenkt worden, schon die natürlichen Gaben, die sie hatte. Die Ehe mit dem Segensträger, dass sie den gebären darf, der nachher nach langen Wegen sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Was wäre das für ein Geschenk gewesen, wenn sie selber hätte sagen können, ich lasse dich nicht, ja, ich verstehe deine Wege nicht. Aber sie durfte den gebären, dass dieser Ruf bis zu uns heute dringt als das Wichtigste. Ich habe am Anfang von denen gesprochen, die stagnieren im Glauben, die Rückschritte machen, die langsam abfallen vom Glauben. Ich möchte zu denen gehören, denen Gott viel im Leben geschenkt hat, sind unvorstellbar viele Wunder, Bewahrungen, Zuteilungen Gottes, bis hin, dass wir solche im Frieden solche Bibelkonferenzen erleben können, in solch einem Haus vom Geist Gottes geprägt, Geschenk Gottes. Jetzt hilft, dass es nicht umsonst bei mir ist. Dieser Wunsch soll mit uns gehen in die Nacht hinein. Herr, hilf bei mir, dass es mehr Frucht bringt. Dass das nicht abblättert, dass ich nicht bloß die Belastungen des Glaubens sehe, sondern dass dem Ziel entgegengeht. Darf ich noch ein paar weltliche Gedanken mitgeben? Man kann, wenn man zu den Senioren gehört, auch ein bisschen wehleidig werden. Ach, ob ich in einem halben Jahr noch lebe und was ist, wenn die Demenz bei mir anfängt, ach, die hat schon längst angefangen, gell? Ich möchte Ihnen sagen, mir hat Gott geschenkt, ich möchte das einfach weitergeben, dass ich mich freue an vielen Anlässen. Als ich von zu Hause losgefahren bin, habe ich gesagt, vielleicht das letzte Mal, dass ich auf die La Höhe kommen darf, will mich freuen und will genießen die 3 Tage auf der La Höhe unter den Geschwistern. Früher bin ich durch den Seewald in Korntal gejoggt, meine 3 großen Runden, kann ich heute längst nicht mehr. Aber mache alle 2 Tage so ein Sträßchen hinauf mit schnellem Schritt und sage jedes Mal, lieber Gott, ich danke dir, dass ich das noch kann, dass meine Muskeln, meine Knie da noch mitmachen. Ich will es genießen, solange ich das noch kann. Ich will mich freuen, wenn ich meine Frau noch mal zum Spargelessen nach Graben-Neudorf mitnehmen kann. Vielleicht das letzte Mal, aber ich will es genießen. Wir sollten auch bewusst das, was uns Gott gewährt, in Freude aufnehmen. Hauptsache gehört dazu, dass ich Bibeltexte, vielleicht spüren Sie ein bisschen davon, an denen ich bisher vorbeigegangen bin, dass die sich mir erschließen. Lieber Gott, vielen Dank, dass ich plötzlich da einen Kanal entdecke, den ich noch gar nicht entdeckt hatte. Dankbar, aber zugleich verbunden mit der Bitte, lass doch nicht umsonst sein. Gib, dass ich ganz in dir gegründet bleibe und dass es bis in die letzte Schwachheit hinein bei mir gilt, so oft ich dein gedenke. Stürmt mein Herz dir entgegen, spricht unser Gott. Ich muss mich deiner erbarmen. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz. Wir wollen beten. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Danke für die Tage, die wir erleben dürfen. Lass uns den Ernst begreifen, dass Gott gesegnete Frauen und Männer viel von dir empfangen haben, aber am Schluss sich nicht daran festklammern konnten. Gib, dass wir uns festklammern. Du bist mein Gott, der in der Not mich wohlweis zu erhalten. Drum lass ich dich nur walten. Amen.